Stell dir mal vor, du hältst einen Text in den Händen, der ein jahrtausendealtes, elitäres politisches System mit nur einem einzigen Satz komplett entmachtet.
Ein ziemlich mächtiger Gedanke.
Absolut. Eine Schrift, die scheinbar völlig beiläufig die Grundlage für das legt, was wir heute, naja, als universelle Menschenrechte bezeichnen.
Genau. Und da reden wir von einem Text, den fast jeder kennt.
Richtig. Es geht um den biblischen Schöpfungsbericht. Das Ding ist aber, wenn wir heutzutage über Genesis sprechen, dann verlieren wir uns meistens in Sekunden in diesen ohrenbetäubenden Grabenkämpfen.
Ja, leider. Immer wieder dasselbe Spiel.
Ich meine, auf der einen Seite hast du die moderne Astrophysik und auf der anderen Seite religiösen Fundamentalismus. Und unsere Mission für diesen heutigen Deep Dive ist es, diesen ganzen modernen Lärm einfach mal rigoros auszublenden.
Eine sehr gute Entscheidung.
Ja, wir haben uns dafür die theologische Vorlesung von Dr. Kenneth Matthews vorgenommen. Er seziert quasi die Verse Genesis 1,1 bis 2,3. Und wir werden das Material heute ganz objektiv betrachten. Also nicht als Munition für irgendwelche Kulturkämpfe, sondern wirklich als das, was es ursprünglich war, nämlich eine historische und literarische Quelle. Und ich verspreche dir, das wird antike Aha-Momente liefern, die selbst heute noch, naja, extrem radikal wirken.
Das ist auch genau der Punkt. Der Ansatz, den historischen Kontext in den Mittelpunkt zu rücken, der öffnet uns erst die Augen für die tatsächliche Mechanik dieses Textes.
Okay, das musst du genauer erklären.
Naja, wenn wir verstehen wollen, was diese Worte für die antiken Zuhörer bedeutet haben, dann müssen wir uns quasi von unseren modernen naturwissenschaftlichen Brillen verabschieden.
Mhm, verstehe. Also raus aus dem Labordenken.
Exakt. Dr. Matthews analysiert den Text als ein hochgradig durchdachtes literarisches Kunstwerk. Also eines, das eine ganz spezifische theologische und auch gesellschaftliche Botschaft transportiert.
Es geht also nicht um eine physikalische Blaupause.
Nein, überhaupt nicht. Es geht um die Frage nach Identität, um Ordnung und vor allem um den Platz des Menschen im Kosmos.
Okay, lass uns da direkt reingehen. Der Text verschwendet ja auch absolut keine Zeit, sondern springt direkt mit einer massiven Behauptung auf die Bühne.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Genau. Und wenn wir das mit unserem modernen Verstand lesen, dann denken wir halt an die Wolken oben und den Schmutz unten.
Ja, das ist die klassische Assoziation heute.
Aber literarisch betrachtet funktioniert dieser erste Satz wohl völlig anders. Dr. Matthews spricht in seiner Vorlesung von einem sogenannten Merismus.
Richtig, ein Merismus. Das ist ein rhetorischer Kniff, der in der antiken Literatur extrem häufig vorkommt.
Aha. Und wie funktioniert der genau?
Ein Merismus nutzt zwei absolute, polare Gegensätze, um das gesamte Spektrum dazwischen einzuschließen. Also quasi die absolute Totalität von etwas.
Okay, warte. Das heißt, wenn der Text Himmel und Erde sagt, meint er?
Er meint einfach alles. Das ist gleichbedeutend mit unserem modernen Begriff für das gesamte Universum. Alles, was existiert.
Ach krass. Also von der sichtbaren Materie bis zur unsichtbaren Realität. Alles.
Genau. Und direkt im darauffolgenden zweiten Vers wird dann der Ausgangszustand dieser Totalität beschrieben.
Formlos, leer und dunkel, richtig?
Exakt. Im Hebräischen steht hier Tohu Wabohu.
Tohu Wabohu. Das sagt man ja heute noch, wenn das Kinderzimmer unaufgeräumt ist.
Ja, genau daher kommt das. Es beschreibt einen Zustand völliger Desorganisation. Der Text sagt quasi, die Erde konnte in diesem Zustand kein Leben erhalten.
Mhm. Was ich dabei aber total spannend finde in den Unterlagen, ist das Detail, das direkt danach kommt.
Welches meinst du?
Dass der Geist Gottes über diesen chaotischen Wassern schwebte. Das Chaos ist also nicht irgendwie völlig außer Kontrolle, wie es in anderen Mythen oft der Fall ist. Es wartet förmlich darauf, strukturiert zu werden.
Ein sehr gutes Bild, ja.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn wir uns diese 6 Schöpfungstage ansehen, dann drängt sich mir da unweigerlich das Bild eines Hausbaus auf.
Mhm, ein Hausbau. Wie meinst du das genau?
Naja, der Ablauf ist ja nicht irgendwie chronologisch wild zusammengewürfelt. Er folgt einer strengen, fast architektonischen Symmetrie. In den Tagen 1 bis 3 wird quasi der Rohbau hochgezogen.
Ah, okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Gott schafft Räume durch Trennung.
Ganz genau. Lass uns diese Trennungen mal kurz präzisieren.
Gern. An Tag 1 wird ja das Licht von der Dunkelheit getrennt.
Check. Raum 1.
An Tag 2 wird das Wasser geteilt, sodass ein Raum dazwischen entsteht, also der Himmel.
Mhm. Raum 2.
Und an Tag 3 wird das verbleibende Wasser gesammelt, um das trockene Land freizulegen.
Wahnsinn. Wir haben dann also 3 gigantische, aber noch völlig leere Domänen.
Richtig. Zeit, den Wetterraum und den Lebensraum.
Und dann, das ist das Geniale, an den Tagen 4 bis 6 stellt er quasi die Möbel in diese leeren Räume. Die Akteure betreten die Bühne.
Die Symmetrie ist da wirklich verblüffend.
Ja, guck mal. Tag 4 füllt den Raum von Tag 1. Also die Sonne, der Mond und die Sterne übernehmen das Licht und die Dunkelheit.
Mhm.
Tag 5 füllt den Himmel und das Meer von Tag 2. Plötzlich wimmelt es von Vögeln und Fischen.
Und Tag 6 füllt schließlich das Land von Tag 3?
Genau. Die Landtiere und der Mensch ziehen ein. Das ist doch pure Architektur.
Absolut. Diese literarische Struktur zeigt uns, dass der Schöpfungsakt in der Genesis primär ein Akt der Ordnung ist.
Also aus dem Tohuwabohu wird ein System.
Richtig. Das lebensfeindliche Chaos wird in ein funktionales, lebensfreundliches System transformiert.
Mhm.
Was hier faszinierend ist, und Dr. Matthews weist da sehr deutlich drauf hin, ist eine subtile Formulierung am 3. Tag.
Oh ja, das mit dem Land, oder?
Genau. Das Land wird nicht einfach nur passiv aus dem Wasser gehoben. Gott befiehlt der Erde da direkt. Er sagt, lass das Land Vegetation hervorbringen.
Das finde ich so abgefahren. Das Land agiert hier plötzlich als Vermittler.
Ja, der Schöpfer delegiert gewissermaßen eine produktive Fähigkeit direkt an die Materie selbst.
Die Erde ist also nicht nur totes Material, das wie so Knetmasse von außen geformt wird?
Nein, sie bekommt eine interne Autorität. Die Kraft, eigenes Leben zu produzieren und auch fortzuführen, also in Form von Pflanzen und Samen.
Das formlose Chaos wird also nicht nur geordnet, es wird auch extrem produktiv.
Richtig. Das System ist von Anfang an darauf programmiert, sich selbst zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Okay, das ist architektonisch brillant. Aber das führt uns unweigerlich zu dem absoluten Elefanten im Raum.
Ich ahne schon, worauf wir zusteuern.
Ja, wir müssen darüber reden, wenn diese Struktur derart poetisch und durchdacht ist, wie haben die Menschen damals diese Zeitleiste verstanden?
Die berühmte Debatte um das Wort Tag.
Genau. Im Hebräischen Yom. Heutzutage haben wir ja diese hitzigen Debatten, wo die einen auf Milliarden von Jahren pochen und die anderen sagen, das Universum wurde in 6 exakten 24-Stunden-Zyklen erschaffen.
Das Spannende ist, dass diese Debatte keine rein moderne Erscheinung ist.
Wirklich nicht. Ich dachte, das kam erst mit Darwin.
Nein, überhaupt nicht. Bereits antike Gelehrte und frühe Theologen haben intensiv darüber debattiert, ob Yom hier als ein buchstäblicher Sonnentag oder als eine Art figurative Epoche zu verstehen ist.
Okay, aber da muss ich dich jetzt mal direkt herausfordern.
Nur zu.
Der Text liefert doch scheinbar selbst das stärkste Argument für einen ganz normalen 24-Stunden-Tag.
Du meinst die Abschlussformel?
Ja. Da steht an jedem Tag explizit, es wurde Abend und es wurde Morgen.
Mhm.
Wenn ein Autor von Abend und Morgen spricht, dann meint er doch den ganz normalen menschlichen Tagesrhythmus. Ich meine, wie kann man das anders interpretieren, ohne den Text total zu verbiegen?
Auf den ersten Blick wirkt das natürlich wie ein unumstößlicher Beweis. Aber Dr. Matthews argumentiert da strikt anhand der chronologischen Abfolge, die wir ja gerade erst besprochen haben.
Okay, wie meint er das?
Ein Abend und ein Morgen, also ein 24-Stunden-Sonnentag, wird ausschließlich durch die Rotation der Erde im Verhältnis zur Sonne definiert, oder?
Ja, physikalisch gesehen schon.
Aber die Sonne, der Mond und die Sterne werden in dieser literarischen Struktur erst an welchem Tag erschaffen?
Ach krass, an Tag 4.
Genau. Wir haben die Tage 1, 2 und 3, die laut Text alle einen Abend und einen Morgen haben, obwohl die himmlische Maschinerie dafür noch gar nicht existiert.
Wow, okay. Das ist ein massiver logischer Stolperstein. Die Uhr existiert noch gar nicht, aber die Zeit tickt schon.
Folglich, sagt Dr. Matthews, muss der Autor diese Begriffe anders verwendet haben.
Gibt es dafür noch mehr Beweise im Text?
Ja, ein weiteres Indiz findet sich am 7. Tag, dem Ruhetag. Bei diesem Tag fehlt diese Abend- und Morgenformel nämlich völlig.
Moment, da steht nicht, dass es Abend und Morgen wurde.
Nein, der Text markiert hier kein zeitliches Ende. Und das führte schon spätere biblische Autoren zu der Interpretation, dass dieser 7. Tag gar kein abgeschlossener 24-Stunden-Block ist.
Sondern?
Ein andauernder Zustand. Eine andauernde Ruhe.
Okay, Wenn es also keine physikalischen Messprotokolle von einer himmlischen Stempeluhr sind, was lesen wir da dann eigentlich?
Dr. Matthews führt hier das Konzept der phänomenologischen Sprache ein.
Phänomenologische Sprache. Okay, lass uns das mal greifbar machen. Ich finde, das ist im Grunde exakt wie unser Wetterbericht.
Ja, das ist ein fantastischer Vergleich.
Wenn die Meteorologin abends sagt, der Sonnenaufgang ist morgen um 6.30 Uhr, dann weiß doch jeder, dass die Sonne nicht physisch aufgeht. Die Erde dreht sich halt.
Genau. Und trotzdem ruft kein Astrophysiker empört beim Sender an.
Richtig. Weil es die Realität aus der Perspektive der menschlichen Wahrnehmung beschreibt, wie es für das Auge aussieht.
Und genau diesen Blickwinkel wendet Genesis an. Die Absicht war nie, ein Laborprotokoll abzuliefern.
Sondern?
Es ging darum, eine theologische Realität zu vermitteln, dass ein souveräner Schöpfer diese geordnete Welt gebaut hat. Und die Sprache passt sich einfach dem Begriffsvermögen der damaligen Zuhörer an.
Das baut für mich jetzt die perfekte Brücke. Wir haben den kosmischen Rohbau, wir haben die Zeitlinie geklärt und jetzt am sechsten Tag kommt der absolute Höhepunkt.
Die Erschaffung des Menschen.
Genau. Und hier wird es wirklich interessant. Es passiert nämlich was Verrücktes mit der Kameralinse der Erzählung.
Ja, das ist in Kapitel 2 ab Vers 4 super deutlich. Wir erleben einen drastischen Wechsel der Perspektive.
Vorher waren wir ja quasi im kosmischen Weitwinkel unterwegs. Galaxien, Ozeane, all das.
Und plötzlich zoomt der Text rein. Auf eine ganz lokale Szenerie, einen Garten.
Und das erkennt man sogar an den Worten, oder?
Richtig. Anfangs hieß es immer Himmel und Erde. Aber jetzt spricht der Text plötzlich von der Erschaffung von Erde und Himmel.
Ein kleiner Wortdreher, der den ganzen Fokus ändert.
Genau. Der Fokus liegt jetzt exklusiv auf dem Menschen.
Und da bricht der Text ja auch mit seinem bisherigen Muster. Vorher hieß es, Gott befiehlt, das Land bringt hervor, Gott segnet die Tiere.
Mhm.
Aber beim Menschen hält alles an. Gott segnet nicht nur, er spricht plötzlich. Er sagt, lasst uns Menschen machen.
Ein direkter Dialog.
Und er schafft den Menschen im Imago Dei, dem Ebenbild Gottes.
Ein absolut zentraler Begriff.
Ja, aber ganz ehrlich, für uns heute klingt das nach so einem frommen Klischee aus dem Sonntagsgottesdienst. War das im antiken Nahen Osten wirklich eine so spektakuläre Idee? Die Pharaonen in Ägypten hielten sich doch auch für Götter.
Oh, wenn wir das große Ganze betrachten, war das eine absolute Revolution.
Inwiefern?
Die Neuerung liegt in der radikalen Demokratisierung eines extrem elitären Konzepts.
Demokratisierung? Das musst du erklären?
Naja, in Kulturen wie Ägypten oder Mesopotamien gab es die Idee des göttlichen Ebenbildes schon. Aber sie war exklusiv für die absolute Spitze der Machtpyramide reserviert.
Also nur der Pharao.
Nur der König oder Pharao war das Repräsentationsbild der Götter. Der gesamte Rest der Bevölkerung, alle anderen Menschen, waren eigentlich nur dazu da, die Götter und den König durch harte Arbeit zu versorgen.
Wow, okay. Und diese Könige haben das ja auch visuell extrem klar gemacht. Ich habe in der Quelle gelesen, dass sie große Steinsäulen, diese Stelen, aufgestellt haben.
Ganz genau. Stell dir vor, ein assyrischer König erobert ein neues Territorium. Dann stellt er da eine riesige Steinsäule auf, in die sein Gesicht eingemeißelt ist.
Damit jeder weiß, wer der Boss ist.
Exakt. Die Stele kommuniziert quasi lautlos, der König ist vielleicht nicht physisch hier, aber dieses Standbild repräsentiert ihn. Dieses Land gehört ihm.
Und Genesis nimmt jetzt dieses Konzept und stellt es völlig auf den Kopf.
Völlig.
Gott meißelt sein Bild eben nicht in toten Stein. Er formt den Menschen aus dem Staub und haucht ihm seinen Atem ein.
Und das Revolutionäre daran ist, er sagt damit, nicht nur der Pharao ist mein Ebenbild.
Sondern jeder. Ausdrücklich männlich und weiblich. Jeder einfache Bauer, jede Frau, jeder Mensch wird zu einer lebendigen, atmenden Stele des Schöpfers.
Ein königlicher Repräsentant, ein Statthalter.
Das ist ja ein absoluter Frontalangriff auf die damaligen Machtstrukturen.
Absolut, das hat das komplette Weltbild erschüttert.
Aber das wirft für mich direkt ein riesiges, sehr sensibles Problem auf. Das bringt uns zu einer sehr ernsten Frage, die auch Dr. Matthews aufwirft.
Ich höre.
Wenn wir alle diese königlichen Stelen sind.
Und das bedeutet, dass wir Autorität ausüben, herrschen und kultivieren sollen.
Ja. Was passiert denn mit Menschen, die das gar nicht können? Ich meine Menschen, die durch eine schwere Krankheit, durch einen Unfall, durch Demenz ihre geistigen oder körperlichen Fähigkeiten verlieren. Oder Menschen im Koma.
Eine sehr, sehr wichtige Frage.
Verlieren die dann ihren Status als Ebenbild Gottes? Sind sie dann keine lebenden Stelen mehr, weil sie nicht mehr herrschen können?
Nein, auf keinen Fall. Und hier macht Dr. Matthews eine brillante Unterscheidung. Das ist ein Konzept, das für unsere heutige Gesellschaft extrem wichtig ist.
Okay, erklär mir das.
Er unterscheidet strikt zwischen der menschlichen Natur und dem Personsein.
Was ist der Unterschied?
Unsere menschliche Natur umfasst all unsere Fähigkeiten, also Intelligenz, Motorik, Kreativität, wirtschaftliche Produktivität.
Okay. Und das Personsein?
Das Personsein ist unsere tiefste Identität. Und die existiert völlig unabhängig von unseren Fähigkeiten. Das Imago Dei zu sein, leitet sich nicht aus unserer Leistung ab, sondern aus unserer exklusiven Beziehungsfähigkeit zu Gott.
Oh, wow. Das heißt, wenn ein Mensch an Demenz erkrankt.
Genau. Dann verliert er vielleicht den Zugriff auf bestimmte Fähigkeiten seiner menschlichen Natur. Er kann vielleicht nicht mehr komplex denken. Aber er verliert niemals, wirklich niemals, sein Personsein.
Weil diese tiefe ontologische Beziehungsfähigkeit bleibt.
Ganz genau. Gott hat den Menschen in der Genesis nicht als Arbeitsmaschine konstruiert, sondern als Gegenüber. Jeder Mensch hat dadurch eine völlig unantastbare Würde.
Das ist heftig. Die Würde wird also komplett vom Nutzen entkoppelt.
Ein radikaler Gedanke, oder?
Total. Besonders wenn man an unsere heutige Gesellschaft denkt. Wir definieren den Wert eines Menschen ja fast nur über seinen Lebenslauf, über Effizienz und Output. Zu hören, dass unser Wert allein in unserer Existenz als Gegenüber liegt, das ist unendlich befreiend.
Und dieses Menschenbild konnte in der Antike nur entstehen, weil das Gottesbild sich so fundamental unterschied.
Genau. Die Israeliten hatten da eine ganz andere Ansicht als ihre Nachbarn.
Wenn wir die Tragweite verstehen wollen, müssen wir uns ansehen, was in der Genesis eigentlich alles fehlt.
Dr. Matthews nennt da ja drei sehr spezifische antike Motive, die komplett durch Abwesenheit glänzen.
Richtig. Das erste ist die Theogonie. In babylonischen Mythen wie dem Enuma Elish wimmelt es von Göttern, die aus einem Urchaos geboren werden.
Die erschaffen sich quasi selbst.
Genau. In der Genesis gibt es das nicht. Gott wird nicht erschaffen. Er ist einfach da.
Okay. Und das zweite Motiv, das fehlte, fand ich noch viel aussagekräftiger.
Die Theomachie, der Götterkampf.
Ja. In fast allen Mythen damals musste der Schöpfergott eine blutige Schlacht gegen irgendwelche Chaosmonster führen, meistens riesige Seeungeheuer.
Und die Welt wurde dann oft ganz makaber aus den zerteilten Kadavern dieser Monster gebaut.
Ich finde, wir müssen uns kurz klar machen, warum die Mythen so waren. Die Menschen damals lebten ja in ständiger Angst. Die Natur war chaotisch. Ein Sturm, eine Flut, das konnte sofort den Tod bedeuten.
Die Götter waren ein Spiegelbild dieser feindseligen, unberechenbaren Natur.
Und dann liest man Genesis. Da gibt es keine Monster, kein Blut, keinen Schweißtropfen. Gott spricht einfach ganz ruhig. Es werde Licht. Und das Universum gehorcht sofort.
Das vermittelt eine enorme psychologische Sicherheit. Das Chaos ist für diesen Gott kein gleichwertiger Gegner, sondern einfach nur Material.
Und das dritte Motiv?
Das sind die Zeugungsmythen. Die Welt entsteht in Genesis nicht durch die Paarung von Gottheiten. Es gibt nicht mal eine weibliche Gottheit.
Er steht also völlig außerhalb der Natur.
Richtig. Er ist nicht Teil der Schöpfung.
Das ist wie ein souveräner Dirigent vor einem riesigen Orchester. Er ist nicht die Geige, er ist nicht das Cello. Er hebt einfach den Taktstock und aus der Stille entsteht diese perfekte Symphonie.
Das wirft eine wichtige Frage auf, gerade im Vergleich zur späteren griechischen Philosophie.
Du meinst Platon und Aristoteles?
Genau. Bei den Griechen, etwa bei Aristoteles, war Gott der unbewegte Beweger, ein reiner, unpersönlicher Geist. Das war ein reines Ich-Es-Verhältnis zur göttlichen Kraft.
Mhm. Und die Genesis?
Die präsentiert einen Gott, der im Garten spazieren geht, der den Menschen sucht und ihn anspricht. Er initiiert eine Ich-Du-Beziehung.
Die Erschaffung der Welt war also kein mechanischer Akt, sondern wirklich die Vorbereitung eines Raums für echte Beziehungen.
Und das gipfelt dann im siebten Tag.
Wow. Also wir sind heute wirklich einen unfassbaren Bogen gegangen. Wir sind von einer formlosen Leere durch diese architektonische Struktur gegangen. Wir haben den Wetterbericht-Blickwinkel für die Schöpfungstage kennengelernt.
Wir haben die Stelen gesehen.
Ja, die Demokratisierung des Menschen. Jeder als würdevolles Abbild. Und wir haben diesen ruhigen, souveränen Schöpfer gesehen, der einfach spricht. Also, was bedeutet das alles für dich heute?
Da gibt es einen Gedanken, der wirklich alles zusammenführt.
Du hast vorhin erwähnt, dass der siebte Tag, also dieser Ruhetag, laut Text nie mit Abend und Morgen geendet hat.
Genau, er steht als spiritueller Zustand der Erneuerung weiterhin offen.
Und das ist unser finaler Gedanke für dich heute. Wenn wir Menschen eigentlich dafür designt wurden, in diesem andauernden siebten Tag, in dieser inneren Ruhe und Vollständigkeit zu leben, wie extrem kollidiert dann unsere moderne Welt mit ihrem ursprünglichen Design? Wir leben in dieser 24-7-Hustle-Culture. Wir müssen ständig erreichbar sein, unseren Wert ständig durch Produktivität beweisen.
Ein massiver Widerspruch zum Imago Dei.
Vielleicht ist das radikalste Konzept dieses uralten Textes für uns heute gar nicht, wie das Universum entstand, sondern diese radikale Einladung zur ultimativen Ruhe. Ein Aufruf, unseren Wert losgelöst von unserer Leistung zu sehen. Lass das mal auf dich wirken. Wir danken dir fürs Zuhören, dafür, dass du den Lärm mit uns ausgeblendet hast und in diese alte, aber extrem relevante Welt abgetaucht bist. Bis zum nächsten Deep Dive.